Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Reckers. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Immer noch steigen bundesweit die Zahlen von Covid-19-Infizierten. Doch im Landkreis Berchtesgadener Land stagnieren sie immerhin. Der Landkreis befindet sich nämlich schon 2 Wochen länger im Lockdown. Ich spreche gleich mit dem Landrat. In Mecklenburg-Vorpommern hat Innenminister Lorenz Kaffier von der CDU für Irritationen gesorgt, weil er einer Frage nach einem Waffenkauf ausgewichen ist. Mehr auch dazu gleich. Und wie weit ist Rassismus in der Polizei verbreitet? Die Diskussion darüber flammt immer wieder auf. Der Bundesinnenminister will keine wissenschaftliche Studie dazu. Wir berichten über einen Fall aus Brandenburg. Seit 13 Tagen befindet sich Deutschland nun im Teil-Lockdown mit dem Ziel, die stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen wieder in den Griff zu kriegen. Doch mit mehr als 23.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden meldet das Robert-Koch-Institut schon wieder einen Höchststand. Auf der Suche nach guten Nachrichten lohnt es sich aber vielleicht mal ins Berchtesgadener Land zu schauen. Also in jenen Landkreis an der Grenze zu Österreich, in dem schon seit dem 20. Oktober das öffentliche Leben zurückgefahren wurde. Nachdem dort die Corona-Zahlen überdurchschnittlich in die Höhe geschnellt waren, wurde ein harter Lockdown verhängt mit massiven Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Schulen. Jetzt befindet sich der Landkreis in dem Lockdown, der überall gilt. Kurz vor der Sendung habe ich mit dem Landrat des Berchtesgadener Landes gesprochen, mit Bernhard Kern von der CSU. Herr Kern, welche Wirkung zeigt denn der Lockdown in Ihrem Landkreis?
Ja, die Wirkung im Berchtesgadener Land lässt sich momentan sehen. Wir sind momentan bei rund 140 von der Inzidenzzahl. Wir haben heute wieder leider 24 Neuinfektionen. Allerdings stellt es sich so dar, dass man doch ziemlich gut stagnieren momentan. Und wir kommen ja aus einem Bereich so am 28. Oktober, wo wir bei 324 gestanden sind und jetzt seit heute bei knapp 140.
Das heißt, man kann sagen, mit Verzögerung von 2 Wochen zeigen sich erste Wirkungen.
Ja, das kann man eigentlich so sagen. Zum einen mal zeigt er die Wirkung vom 20.10. weg bis zur Verordnung des Freistaates Bayern, wo man schon ein bisschen gemerkt hat, wir haben zumindest einmal ein bisschen, wir stagnieren auch doch mit einer relativ hohen Zahl, da waren wir nur bei rund 280 und seit dem, ja, sage jetzt einmal Anfang November geht es ganz klar nach unten und jetzt von 283 am 2. November sind wir jetzt halt glücklicherweise bei knapp 140 gelandet.
Bisher wurde ja vermutet, dass der krasse Anstieg der Infektionszahlen im Oktober in Ihrem Landkreis auf die Nähe zu Österreich zurückzuführen ist, also auf Pendler geschehen. Hat sich das erhärtet, dieser Verdacht, oder abgeschwächt? Wovon gehen Sie da aus?
Naja, der hat sich nicht erhärtet. Es ist so, dass um uns herum momentan zum heutigen Tag die Inzidenzzahlen sehr hoch sind. Wie war es Anfang, Mitte Oktober? Wir haben eigentlich keine Inzidenzzahlen aufweisen können, sind dann innerhalb von 14 Tagen, 10 Tagen doch relativ stark gestiegen. Ob dieses Geschehen dann letztlich aus irgendwo herkommt, aus dem Nachbarland oder aus dem Nachbarlandkreis, kann man wirklich nicht sagen. Man weiß es schlichtweg überhaupt nicht.
Also bleibt weiter rätselhaft?
Es bleibt weiter rätselhaft und ob sich das irgendwo auflösen lässt, glaube ich, wird sich nicht zeigen. Es ist auch immer schlecht, in so einer Situation irgendwo den Fingerzeig auf den Nachbarn zu geben. Das, glaube ich, ist nicht ganz richtig und auch nicht ganz in Ordnung. Es kann morgen schon wieder alles anders sein. Die Inzidenzen können auch bei uns im Berchtesgadener Land, ja, aus nicht erklärlichen Gründen wieder nach oben gehen.
Viele Bürgerinnen und Bürger in Ihrem Landkreis haben sich über den Lockdown beschwert, zumal viele von ihnen beim Tourismus leben. Touristen mussten abreisen Ende Oktober. Wie ist denn die Stimmung unter den Bürgern und Bürgerinnen bei Ihnen zurzeit?
Die Stimmung zum Erlass der Allgemeinverfügung war äußerst heftig. Die war nicht nur heftig gegenüber dem Landratsamt, sondern auch in der Person des Landrates.
Also sind Sie bedroht worden, Herr Kern?
ich sage jetzt mal nicht bedroht, aber die 300 E-Mails, die letztlich bei uns im Landratsamt eingegangen sind, die auch alle beantwortet wurden, sind mit Wut bespickt gewesen. Allerdings merkt man jetzt schon, dass die Bevölkerung schon merkt, was wir da jetzt halt letztlich oder der Freistaat Bayern verfügt hat, jetzt Wirkung zeigt und jetzt ist man im Landkreis Berchtesgadener Land wieder etwas mehr entspannt. Entspannt auch, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass bei uns die Schulen und Kitas wieder offen sind. Und wenn man da irgendwo einen Hotspot hätte, von mir aus einen positiven Fall in einer Einrichtung, dann reagiert man dann auch sofort. Also wir sind da vorsichtig und das werden wir auch in Zukunft bleiben und bleiben müssen im Berchtesgadener Land.
Da wollte ich gerade einhaken, angesichts der 300 wütenden E-Mails, angesichts der öffentlichen Debatte, die immer kritischer wird. Würden Sie das wieder so handhaben?
Ich habe immer das ein bisschen im Bauch rumgetragen für mich und es ist ein bisschen also ein Bauchgefühl, wie funktioniert das Ganze. Diese harten Einschränkungen für die Bevölkerung sind zum einen, wie gesagt, hart, nicht nur für mich als Landrat und als Übermittler der schlechten Botschaft, aber auch natürlich für die Bürgerinnen und Bürger im Berchtesgadener Land. Jetzt, aufgrund der wirklich sehr, sehr stark fallenden Zahlen, ist es doch so, und das traue ich mir auch so zu sagen, dass es gut war, dass man diese Restriktionen verhängt hat und wir sozusagen jetzt wieder nach unten kommen mit den Inzidenzzahlen, mit den Infektionen und können einigermaßen dieses Niveau halten und uns auch halten da im Berchtesgadener Land, dass es vielleicht so bleibt oder vielleicht noch etwas besser wird, dass wir an die 100er-Marke hinkommen.
Dankeschön. Das war der Landrat des Berchtesgadener Landes, Bernhard Kern von der CSU. Wirbel um den Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier von der CDU. Auf einer Pressekonferenz gestern wurde er von einem Journalisten gefragt, ob er eine Waffe gekauft habe von einer Person mit Nähe zu rechtsradikalem Umfeld. Der Innenminister wich der Frage aus, indem er diese Angelegenheit als Privatsache bezeichnet hat. Und diese Nicht-Antwort wird derzeit vor allem in den sozialen Netzwerken im Internet diskutiert. Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern ist uns zugeschaltet, Silke Hasselmann. Wir wollen mal mitdiskutieren. Zunächst vielleicht mal zur Vorgeschichte dieser Pressekonferenz. Wie kam es überhaupt zu der Frage des Journalisten, ob der Innenminister eine Waffe aus einem rechten Umfeld hat?
Also Innenminister Lorenz Kaffier und der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Müller, die haben gestern den Bericht des Verfassungsschutzes für das Jahr 2019 vorgestellt. Dabei ging es auch kurz um die sogenannte Prepper-Szene hier im Land, aus der ja 2016 eine geschlossene Internet-Chat-Gruppe namens Nordkreuz hervorgegangen war. Dazu muss ich mal vielleicht noch erzählen, dass ihr dieser Gruppe einige Männer und Frauen, vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern, angehört haben, die sich für den Katastrophenfall an einem sogenannten Tag X präparieren, also preppen wollten, unter anderem mit dem Horten von Waffen und Munition. Diese Gruppe ist 2017 aufgeflogen und da wurde bekannt, dass sie etliche von ihnen einen erheblichen rechtsextremistischen Hang haben. Nun zurück zur gestrigen Pressekonferenz. Da hat eine TAZ-Reporterin die Äußerung von einem früheren Nordkreuz-Administrator vorgelegt. Nordkreuz sei nach wie vor aktiv und daraus zwei Fragen entwickelt. Frage 1 an den Schweriner Innenminister, ob der Landesverfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern davon wisse. Und Frage 2, ob Herr Cafier als Privatperson eine Waffe von jemandem erworben habe, der möglicherweise diesem Umfeld der Nordkreuz-Gruppe nahesteht. Und dessen Antwort fiel kurz und knapp aus.
Also zur ersten Frage, natürlich ist Nordkreuz Thema von laufenden Ermittlungen. Zur zweiten Frage zu privaten Dingen können Sie mich gerne anfragen, privat. Alles andere bleibt Privatbereich. Dazu gibt es von der Stelle keine Äußerungen. Sie können mir gerne einen Brief schreiben, aber wissen Sie, aus dem Privatbereich, das bleibt Privatbereich, auch in Zukunft.
Ja, und später hat er gegenüber der Ostsee-Zeitung lediglich noch hinzugefügt, dass er weder eine dienstliche Waffe noch eine dienstliche Schießausbildung erhalten habe. Der Rest gehe die Öffentlichkeit schlicht nichts an.
Hat denn Lorenz Cafier privat Waffen? Weiß man da was zu?
Naja, also er ist Jäger, hat als solcher einen Waffenschein gemacht und das heißt, eine oder vielleicht sogar mehrere Jagdwaffen dürfte der 65-jährige CDU-Politiker besitzen, wie übrigens tausende Männer und Frauen in Mecklenburg-Vorpommern auch.
Aber dieser mutmaßliche Verkäufer, warum genau ist der so zwielichtig?
Ja, es könnte sich, das vermute ich mal ganz stark, um das Umfeld der Firma Baltic Shooters in Güstrow handeln, etwa 70 Kilometer entfernt von Schwerin. Diese Firma wird betrieben von einem mehrfachen deutschen Meister mit der Kurzwaffe, der trainierte auf seinem privaten Schießplatz jahrelang Landespolizisten und darunter auch einige, die sich 2016, 17 in dieser Nordkreuzgruppe zusammengeschlossen haben. Bis 2018 fanden auf diesem Schießplatz zudem einmal jährlich ein Special Forces Workshop statt, das heißt mit Spezialeinsatzkommandos aus dem In- und Ausland. Landeskriminalamt war Mitveranstalter, Innenminister Cafier Schirmherr. Und dieser Betreiber, wie auch mindestens einer der anderen Schießtrainer, die sollen Mitglieder von Nordkreuz gewesen sein, zumindest am Anfang. Wieder andere Nordkreuzler aus dem Polizei- und Bundeswehrumfeld sollen bei ihm Waffen und Munition gekauft haben. So hat es die Taz im April 2020 an einem sehr ausführlich recherchierten Artikel geschrieben und sich dabei auf den bis heute geheim gehaltenen Untersuchungsbericht einer von Lorenz Cafier eingesetzten Kommission berufen. Im Lichte all dieser Erkenntnisse hatte das Schweriner Innenministerium im vorigen Jahr die Zusammenarbeit mit diesem privaten Schießplatz in Güstrow beendet. Man muss aber unbedingt festhalten, gegen den Betreiber, der eventuell der mögliche Verkäufer wäre, gegen diesen Betreiber liegt bislang nichts vor. Es gibt keinerlei Anklage in irgendeiner Hinsicht.
Gibt es denn jetzt bereits Reaktionen auf die Vorwürfe innerhalb der Landesregierung oder in der Partei von Lorenz Cafier, also innerhalb der Landes-CDU?
Ja, bisher gibt es ja noch gar keine wirklichen Vorwürfe. Cafier hat die gestellte Frage bislang nicht beantwortet. Es heißt aus dem Innenministerium, das wolle er heute im Laufe des Tages vielleicht noch schriftlich tun, also sich noch etwas weiter über seinen Privatbereich äußern. Bislang hat sich nur die Landes-FDP geäußert. Die sagt ganz klar, Spekulation, Vorverurteilung, Pauschalisierung, das gehört hier überhaupt nicht hin. Sollte sich bewahrheiten, ich zitiere jetzt, dass der Innenminister Lorenz Cafier wissentlich aus dem Umfeld der Organisation Nordkreuz eine Waffe erhalten hat oder in diesem Umfeld an Schießübungen teilnahm, dann wäre es kein glaubwürdiger Innenminister mehr, dessen Aufgabe es ja ist, Anhänger der Szene zu entwaffnen. Solange jedoch nicht erwiesen ist, darf der Innenminister wie jeder Bürger auch einen Waffenschein beantragen und als Inhaber eines solchen Scheins auch eine Waffe erwerben. Zitat Ende.
Dankeschön. Silke Hasselmann war das, unsere Landeskorrespondentin für Mecklenburg-Vorpommern. Wie stark sind rassistische Ansichten unter Polizistinnen und Polizisten verbreitet? Nach mehreren Skandalen rund um rechte Verbindungen unter Polizisten wird immer wieder eine Studie zu Rassismus in der Polizei gefordert. Doch Bundesinnenminister Horst Seehofer sträubt sich. Er wehrt sich gegen einen Generalverdacht gegen die Polizei und hat stattdessen eine Studie über den Alltag der Polizei in Auftrag gegeben. Und dennoch bleibt der Vorwurf, dass Beamtinnen und Beamte durchaus einen Unterschied machen könnten in der Behandlung von Deutschen ohne Migrationshintergrund und Deutschen mit Migrationshintergrund. Nalan Siepe hat so einen Fall.
Geplant war ein schönes Wochenende im Schrebergarten. Familie Nasser aus Berlin-Neukölln macht sich im Juni auf den Weg nach Mittenwalde in Brandenburg. Doch vor dem Eingang ihres Gartens wartet eine böse Überraschung auf sie. Ein toter Schweinekopf. Die 32-jährige Kosmetikerin mit arabischen Wurzeln versteht das als anti-islamische Aktion und fühlte sich und ihre Familie bedroht. Amanda Nasser ruft sofort die Polizei an. Zwei Polizeibeamten kommen.
Einer von denen hatte eine Glatze. Sie waren relativ jung. Ich habe zu denen gesagt, ist das eine Straftat? Und dann meinten die, nein, das ist keine Straftat. Und dann habe ich nachgefragt, wer das entsorgen soll, den Schwein. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, das müssen die selber machen. Sowas können wir nicht gebrauchen, haben die wortwörtlich zu mir gesagt.
Zum einen ist es leider nicht so, dass das in Deutschland ein singuläres Ereignis wäre, dass Menschen wegen ihres muslimischen Glaubens auf diese Art und Weise rassistisch attackiert werden und Schweineköpfe ausgelegt werden. Und darüber hinaus muss man auch sagen, es ist gar nicht die Rolle der Polizeibeamten vor Ort, da über eine Strafbarkeit zu entscheiden, sondern die sollten erstmal die Anzeige aufnehmen, weil die juristische Bewertung liegt dann am Ende bei der Staatsanwaltschaft und nicht bei den Polizisten vor Ort.
Sagt Julian Frischner von dem Verein Opferperspektive. Der Verein berät Opfer rassistischer und rechtsextremer Gewalt, sowie Amanda Nasser. Nachdem sie ihm die Situation geschildert hat, erstellt Fröschner im Namen der Familie eine Online-Strafanzeige. Aber warum sind die Beamten vor Ort untätig geblieben? Für Amanda Nasser gibt es dafür nur eine Erklärung.
Ich glaube, weil wir selber Ausländer waren, also das, weil wir so Ausländer waren und weil wir Muslime, glaube ich, sind, hat sie ihn gar überhaupt nicht interessiert. Mein Gefühl war, dass die selber rassistisch sind, also dass die auch was gegen uns haben.
Ines Filon, Pressesprecherin der Polizeidirektion Süd in Brandenburg, weist das zurück.
Ist vielleicht eine subjektive Einschätzung aus der Situation, die ich nicht negieren möchte. Insofern hat sie recht, dass die beiden Polizeibeamten zum ersten Mal in ihrem dienstlichen Leben so eine Situation vor sich hatten, mit diesem bereits in Verwesung befindlichen Schweinekopf. Sie wussten es zunächst nicht juristisch richtig einzuordnen. Das haben sie dann unmittelbar auf der Dienststelle nochmal ihrem Vorgesetzten den Sachverhalt geschildert und es wurde unmittelbar eine Anzeige aufgenommen.
Der Haken an der Geschichte ist allerdings, die Familie Nasser wusste nichts von der nachträglichen Anzeige. Sie dachten, Polizisten haben uns in einer Gefahrensituation nicht geholfen. Rechtsextreme Chatgruppen von Polizisten in mehreren Bundesländern, Racial Profiling, Drohmails von NSU 2.0 mit Kontaktdaten von Polizeirechnern und das rätselhafte Behördenversagen im Fall der mutmaßlich rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Die Beispiele von rechter Gewalt, in denen die Polizei entweder nicht durchgegriffen hat oder sogar mit ihr in Zusammenhang gebracht wird, gibt Anlass zur Sorge. Vor allem bei Menschen mit Migrationshintergrund. Ist die Polizei auch mein Freund und Helfer? Fragt Amanda Nasser.
Die Polizisten, die zu uns kamen, ich weiß nicht, was die im Kopf haben. Ich weiß es nicht. Also eine Polizei ist eigentlich für die Menschen, sind die eigentlich für die Bürger, sind die da. Die müssen die unterstützen, die Angst wegnehmen. Nichts davon war. Nichts. Ich hatte mehr Angst, wegen ich dachte, wenn ich die auch jetzt wieder anrufe, die brauchen, glaube ich, wieder eine halbe Stunde oder weiß ich, wie lange, bis die kommen. Und dann wird denen das auch gar nicht interessieren. Das war das Gefühl einfach da, dass die nicht interessiert sind. Also ist denen egal, besser gesagt. Ist denen egal, was diesen Menschen oder dieser Familie passiert.
Den jüngsten Forderungen nach einer wissenschaftlichen Studie zu Rassismus innerhalb der Polizei ist Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU nur halbherzig nachgekommen. Erst nach einigem Zögern verkündete Seehofer Ende Oktober, es werde eine Studie geben zu Rassismus in der Gesamtgesellschaft sowie eine Studie zum Polizeialltag. Er wehre sich, so der Bundesinnenminister, gegen einen pauschalen Rassismusverdacht bei der Polizei. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler hingegen sagt, dass eine Rassismusstudie speziell bei der Polizei sinnvoll wäre, um Gefährdungen zu analysieren, gegenzusteuern und letztlich das Vertrauen der Bevölkerung in die Beamten wiederherzustellen. Ein Vertrauen, das viele Migranten nicht mehr haben. Amanda Nasser aus Berlin-Neukölln erklärt.
Also bei mir fehlt sowieso ein Vertrauen. Aber ich möchte den Kindern noch weiterhin sagen, dass doch die Polizei macht und die sind auch für uns da. Ich kann das meinen Kindern nicht antun. Ich möchte auch weiterhin, dass meine Kinder Respekt gegenüber der Polizei haben und nicht unverschämt gegenüber denen sind, weil sich das einfach nicht gehört.
Familie Nasser wurde kürzlich von der Polizei zur Aussage vorgeladen. Es bleibt abzuwarten, ob der Täter ermittelt wird.
Und mit diesem Beitrag von Nalan Sieper geht Deutschland heute zu Ende. Mein Name ist Ute Reckers und ich bedanke mich fürs Zuhören.